hat Paulus selber gegründet. Da war er unterwegs auf seiner Reise. Diese Gemeinde geht auf ihn zurück und dann gibt es immer wieder Korrespondenz. Er hört, wie es den Geschwistern dort geht. Und dann schreibt er diesen Brief. Und das ist jetzt mitten raus aus diesem Brief. Er hat in Kapitel 4 damit begonnen, der Gemeinde zu zeigen, wie wichtig es ist, dass sie zusammengehören, dass sie eine Gemeinde sind, dass nicht jeder so sein Zeug macht, sondern dass sie eine Gemeinde sind. Da kommt auch dieses Bild vom einen Leib. Und dann fährt er fort, ich lese Epheser 4 ab Vers 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Ich war gerade etwas verwirrt. Mit Hilfe all dieser der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. Das Gewissen dieser Menschen ist abgestumpft. Sie haben sich der Ausschweifung hingegeben und beschäftigen sich voller Gier mit jedem erdenklichen Schmutz. Das war sozusagen die Vorrede, dass wir hineinfinden in diesen Text. Und jetzt kommt der eigentliche Predigttext. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der in seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich in die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas geben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Danke, lieber Herr, dass du da bist und dass du redest. Öffne unsere Ohren und unser Herz und lass uns hören, wie Jünger hören. Amen. Großen Überraschung, eine Libelle gesehen. Eine große Libelle. Und ich hätte euch eigentlich, das verhindern jetzt technische Gründe, ich hätte euch jetzt gern 2, 3 Bilder gezeigt vom Schlupf von Libellen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schule, an den Biologieunterricht. Die Libellen gehören zu den Hemimetabolen, die einen unvollständigen Umwandlung durchlaufen. Das heißt, die Mutterlibelle legt Eier, daraus schlüpfen die Nymphen, die mehrere Häutungen durchlaufen. Das sind die Larven, die im Wasser als Jäger lauern. Ich kann euch nur empfehlen, wenn es wieder Frühling wird, mal an die Tümpel, die es ja bei uns hier in Menge, in Hülle und Fülle gibt, und mal so ein kleines Küchensieb mitzunehmen und mal da durchzuziehen, dann werdet ihr mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit solche Libellenlarven finden. Und es lohnt sich, die mal anzuschauen. Die haben Fangmasken, das heißt, die haben im Gesicht, bei uns würde man sagen, einen Unterkiefer, den sie rausschleudern können und damit zum Beispiel Kaulquappen oder kleine Krebse sich einverleiben können. Also denken Sie vielleicht dran nachher beim Sonntagsbraten, die Libellenlarven machen das anders. Und dann, wenn es Frühling wird, also die sind zum Teil mehrere Jahre, leben sie mit Kiemen im Wasser als Jäger. Wenn der Frühling kommt, dann gehen sie an einem Grashalm, an einem Schilfhalm hoch und fixieren sich dort. Und dann platzt ihnen am Rücken ihre Haut auf und dann steigt aus dieser relativ kleinen Nymphe eine erstaunlich große Libelle. Die Flügel sind zusammengelegt, die sind am letzten Nymphenstadium ansatzweise zu erkennen. Der Körper, den muss die Libelle, wenn sie da an ihrem Grashalm jetzt hängt, zuerst einmal aufpumpen und in Form bringen. Auch die Flügel müssen mit Lymphe gefüllt werden und aushärten. Das ist eine der verletzlichsten Situationen im Leben einer Libelle. Wenn eine Ameise sie findet, dann ist das quasi das Todesurteil der Libelle, weil sie kann in dieser Phase, in der sie ihren Leib aufpumpt, in der sie der Körper, die Flügel aushärten, nichts tun. Sie hängt einfach da und muss warten, bis sie reif wird. Und dann kann das sein, dass sie nach 2 Stunden in der Morgensonne abhebt zum Jungfernflug. Das ist auch so eine Art Umkleidekabine, dieses letzte Nymphenstadium, wo die Libelle drinsteckt und man, wenn man im Biologieunterricht nicht aufgepasst hat, sich gar nicht vorstellen kann, was da rauskommen kann. Aber wenn man das nicht nur an einem schönen Frühlingsmorgen mal beobachtet und fasziniert ist, sondern das mal systematisch beobachtet, dann sieht man, das gelingt nicht immer. Es gibt Libellen, da ist die Nymphe hochgekrabbelt und dann steigt die Libelle aus ihrer Nymphenhaut und bleibt mit ihren Beinen, kriegt ihre Beine nicht raus aus dieser Hülle. Das bedeutet für diese Libelle, obwohl sie draußen ist, den Tod. Eine ganz kleine Kleinigkeit fehlt. Und es ist das Todesurteil. Es gibt im Internet Bilder, da versucht sogar ein Männchen eine Libelle, die in ihrer Nymphenhülle hängen geblieben ist und nur wenige Minuten noch zu leben hat. Sie wird da verenden. Dieses Männchen versucht sie noch zu begatten. Die sieht aus, als wäre sie voll in Ordnung. Und wird sterben. Diese tollen Libellen, die man beobachten kann, haben in ihrer Umkleidekabine ein sehr empfindliches Stadium. Einfach so als Bild mal mitzunehmen jetzt. Mit Paulus in der Umkleidekabine, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, ich habe einen Vorteil euch gegenüber, ich konnte mich mit diesem Text jetzt eine Woche lang beschäftigen. Ich muss zugeben, ich habe auch einige Tage gedauert, bis mir das deutlich entgegengekommen ist. Ich will es euch deshalb etwas erzählen, was ich gelernt habe. Wenn ich diesen Text anschaue, ich habe euch nach der neuen Genfer Übersetzung vorgelesen, dann habe ich den Eindruck, in diesem kurzen Abschnitt bringt Paulus den Ephesern eine Botschaft in zwei großen Teilen. Einen, so wie sich das gehört, einen Theorieteil. Einen Theorieteil und einen Teil, da geht es dann um den Alltag, um die neue Lebenspraxis. Zuerst die grundlegende Theorie, die Paulus hier den Ephesern mitteilt, oder man könnte auch sagen, den theologischen Teil. Und das tut uns gut, das uns immer wieder zu bemühen um diese Dinge. Deshalb brauchen wir die Bibel, deshalb müssen wir das immer wieder lesen. Und Paulus macht schon deutlich, dass es hier um Theorie geht, dass man hier aufmerksam zuhören muss, dass man nachdenken muss, um Dinge zu verstehen. Er fängt an, indem er sagt, ihr habt bei Christus etwas anderes gelernt oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört, zuhören? Seid ihr nicht in seiner Lehre unterrichtet worden? Und dann sagt ihr, wenn ihr das gehört habt, dann werdet ihr auch gelehrt worden sein, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bisher gelebt habt. Sondern, und jetzt betreten wir sozusagen theologisch die Umkleidekabine, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Paulus sagt, das Christsein, das Leben in der Nachfolge Jesu, beginnt in der Umkleidekabine. Da muss man etwas ausziehen. Das ist auch so, wenn man im Sport in die Umkleidekabine geht und könnte man einwenden, naja, der Paulus hat ja vom Sport nicht so viel gehalten. Das könnte man zumindest annehmen, wenn man etwas verkürzt den Vers aus 1. Timotheus 4 liest, Vers 8, wo Paulus seinem jungen Mitarbeiter Timotheus sagt, leibliche Übung ist wenig Nütze. Und das ist ziemlich klar, da meint er den Sport. Und vielleicht war der Timotheus so jemand, ein junger Mitarbeiter, der einfach dreimal in der Woche sozusagen im Fitnessstudio war, ja, und so ein bisschen was für seinen Körper getan hat. Und Paulus musste ihm sagen, Timotheus, du, es gibt Wichtigeres. Ja? Und er sagt ihm dann, es ist viel wichtiger, sich in der Beziehung zu Gott zu üben. Und ich denke, da würden wir ihm Recht geben. Als Theologe ist das angemessen zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob Paulus wirklich etwas gegen Sport hat, aber diese Stelle könnte den Eindruck erwecken, dass ihm das nicht so wichtig war. Gleichwohl hat Paulus an vielen Stellen Bilder vom Sport gebraucht, vom Lauf in 1. Korinther 9. Und er weiß etwas, wie das aussieht in der Umkleidekabine, dass man Dinge, so wie der Schreiber vom Hebräerbrief sagt im 12. Kapitel im 1. Vers, lasst uns ablegen. Man kann nicht im Smoking einen Marathon laufen. Das schaffen auch die Äthiopier nicht, die haben vielleicht, bei denen ist das Problem beim Smoking wahrscheinlich, aber das geht nicht. Man kann nicht Fußball spielen in der normalen Kleidung, also so richtig Fußball. Man muss sich umziehen. Und Paulus sagt, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann geht der erste Weg in die Umkleidekabine. Du musst etwas ausziehen. Du musst den Menschen, der du bist, das, was du mitbringst, du musst das, was dich ausmacht, deinen alten Menschen, und Paulus sagt, das ist eigentlich so ein Lebensstil, der sich am Ende aufs Ganze gesehen selber zugrunde richtet. Legt ihn ab. Und er sagt, das habt ihr gelernt. Das ist die Theologie, die Gott euch weitersagen lässt. Geht in die Umkleidekabine, legt ab. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen. Da hängt was in der Umkleidekabine. Da ist was Neues. Da ist das Angemessene, das anzuziehen ist, wenn man Jesus nachfolgen will. Das bedeutet auch, Nachfolge geht nicht einfach so, wie ich mir das vorstelle, wie ich das machen würde. Paulus sagt hier den Ephesern, da hängt euer Trikot in der Umkleidekabine. Das müsst ihr anziehen. Zieht den neuen Menschen an. Und jetzt merke ich schon in meinem eigenen Denken, das kommt schon wieder auf die Schiene raus, neuer. Dann kommt wieder die alte Leier, also reiß dich bitte ein bisschen am Riemen und mach's irgendwie halt ordentlich und richtig. Wir müssen Paulus genau zuhören in diesem Theorieteil. Paulus sagt, ab in die Umkleidekabine, alter Mensch ausziehen, neuer Mensch anziehen. Das ist etwas, was jeder von uns, der ernsthaft Jesus nachfolgen will, tun muss. Aber das ist nicht alles, was Paulus sagt. Paulus schreibt den Ephesern, und den neuen Menschen anziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind und auf die Wahrheit gegründet sind. Das heißt, Paulus sagt, das ist die eine Sicht in der Umkleidekabine. Das kann man von der einen Kamera, die in dieser Umkleidekabine ist, das zeigt die eine Kamera. Du musst dich umziehen, alter Mensch aus, neuer Mensch an. Aber die andere Kamera zeigt, dieses Neue, was du anziehen sollst, sind nicht deine Muckis, sind nicht deine jetzt neu motivierte Art. Das ist Erschaffung Gottes. Das hat Gott gemacht, dieses Leben in Heiligkeit, in Gerechtigkeit. Das ist nichts, was ich jetzt versuchen muss. Das ist etwas, das hat Gott hingehängt, das hängt da, das darf ich anziehen. Das ist etwas, was in diesem Brief, wenn man den Brief dann genauer liest, so wie wir ihn heute haben, in den griechischen Übersetzungen etwas schwierig von der Einordnung, vom Grammatikalischen her. Wie meint das Paulus? Aber wenn man den Vergleich zieht zu einer Parallelstelle im 3. Kapitel des Kolosserbriefs, dann wird klar, dass Paulus davon überzeugt ist, dieses Umziehen, das habt ihr gemacht. sonst werdet ihr nicht Nachfolger Jesu, sonst werdet ihr keine Christen. Dieses Umziehen habt ihr gemacht. Und seht ihr, deshalb habe ich euch dieses Bild vom Libellenschlupf erzählt. Ihr seid in der Umkleidekabine, aber Paulus weiß etwas davon, das ist alles gut. Und da kommt eine wunderschöne Libelle raus. Aber es ist ein gefährlicher Punkt. Es könnte schief gehen. Ihr könntet fast alles richtig machen. Und es geht schief. Das ist der Ernst, der für Paulus dahinter steckt. Dass er uns sagen will, Freunde, es geht nicht danach, dass ihr so lebt, wie das alle für in Ordnung halten. Euer Kriterium ist Gott. Nicht die Tradition, die bei euch in der Gemeinde, bei uns in der Gemeinde sich herauskristallisiert. Es ist nicht die letzte Autorität. Wir müssen darauf achten, dass wir beim Umziehen nicht hängen bleiben und damit fast alles richtig gemacht haben und am Ende das Todesurteil erleiden. Das ist die Dramatik, die über diesen Versen steht, über diesem Abschnitt. So viel zur Theorie. Paulus sagt, Umkleidekabine, alter Mensch aus, neuer Mensch an. Und dieser neue Mensch, das ist das, was Gott für euch geschaffen hat. Und jetzt kommt der praktische Teil. Das lässt Paulus nicht in der Theorie einfach so im Hörsaal über den Köpfen der Studierenden schweben. Sondern Paulus bricht das runter in den Alltag, in unser Leben. Und er sagt, darum legt alle Falschheit ab. Legt alle Lüge ab. Redet miteinander die Wahrheit. So eine ganz kleine Erfindung von Paulus. Eine ganz alte Wahrheit. Und dann einfach nur den Anstoß zu überlegen, wie sieht das in meinem Lebensvollzug aus? Wie ist das mit den speziellen Situationen, die kennt jeder von uns, da muss ich gar nichts weiter dazu sagen, wo es bei uns ganz normal ist, dass man sich, was weiß ich, den Krankenschein besorgt, weil man morgen keine Lust hat, arbeiten zu gehen. Das ist nicht die Wahrheit. Ihr wisst die Beispiele, die für euch konkret sind, selber. Legt die Lüge ab, legt die Falschheit ab. Paulus sagt, daran sieht man, ob du dich umgezogen hast. Wenn ihr zornig seid, da haben wir viele interessante Meinungen. Das wäre auch jetzt interessant, einfach mal miteinander darüber ins Gespräch zu kommen. Aber ich will euch einfach nur mal kurz sagen, die Bibel sagt gar nicht, dass man nicht zornig sein darf. Die Bibel sagt sogar sehr wohl, sie spricht vom Zorn Gottes im Alten Testament, im Neuen Testament. Und Paulus sagt hier auch nicht, seid nicht zornig. Sondern er sagt, wenn ihr zornig seid, so versündigt euch nicht. Zorn ist so eine Situation, da könnt ihr ganz leicht alles außer Kontrolle geraten. Vielleicht kennt ihr die Situation, wenn ihr mal so nach einem Zornesausbruch mal einen Schritt neben euch steht und mal guckt, was ist da gerade abgelaufen. Wenn ihr bei euch nichts findet, ich gebe euch mal das Beispiel vom Kain. Ich habe gerade so viele Namen gerade runterrassen lassen und erst jetzt ist Kain gekommen. Der hat seinen Bruder Abel erschlagen. Und es passiert, dass sein Gesicht, Gott sagt, Gott stellt ihn zur Rede, redet mit ihm und sagt, warum senkt sich dein Blick? Und dann sagt er ihm, die Sünde lauert vor der Tür. Das passiert im Zorn auch. Da ist so die Schicht, die mir hilft, mich im Griff zu haben, ganz, ganz dünn. Und Gott sagt zum Kain, die Sünde lauert vor der Tür, du aber sollst über sie herrschen. Nicht sagen, naja, so bin halt ein kleiner Choleriker. War der Papa schon? Nein. Das ist wieder das sind die alten Klamotten. So denkt die Welt. So denken wir in unseren Wegen. Gott sagt uns, nein. Ich habe dich so gemacht, dass du das kannst. Schieb's nicht auf den Papa, schieb's nicht auf die Umstände. Lass die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Wenn du merkst, da war es kritisch, da habe ich Grenzen übertreten, da war ich lauter, als es gut war, bring das in Ordnung, bevor die Sonne untergeht. Paulus sagt, das sind die neuen Klamotten. Ist völlig egal, was die anderen dazu da sagen, wie die das einschätzen, ob das noch jemand macht. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, der stehle nicht mehr, sondern arbeite, damit er seinen Lebensunterhalt verdienen kann und noch hat, um Bedürftigen zu geben. Ich hoffe, ihr seid reif genug, das zu hören, dass das nichts gegen Menschen ist, die keine Arbeitsstelle haben. Darum geht es überhaupt nicht an diesem Punkt. Kein böses Wort soll über eure Lippen kommen. Das, was ihr sagt, soll den anderen gut tun. So redet jemand, der sich umgezogen hat. Und vielleicht so als eine ganz praktische Leitlinie. Paulus sagt, tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Vielleicht ist das so ein Gedanke, dann muss man gar nicht konkret, ich soll das nicht, ich soll das nicht, ich soll das nicht, sondern einfach so als Leitlinie. Tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn er, der Heilige Geist, ist das Siegel, das Gott euch aufgedrückt hat. Arbeitet nicht dagegen. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderische Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend. Vergebt einer dem anderen, so wie auch Gott durch Christus euch vergeben hat. Vielleicht ist das der andere Schlüssel. Hört nicht auf zu vergeben. Euch untereinander hier, so wie wir hier sitzen, über einen anderen nicht nur zu reden und genau Buch zu führen, was der in seiner Geschichte sich schon alles geleistet hat, auch mir gegenüber. Und warum das völlig in Ordnung ist, wenn ich dem aus dem Weg gehe. Petrus hat Jesus mal gefragt, ist nicht genug, wenn ich 7-mal vergebe? Und Jesus gibt dem Petrus zu verstehen, Petrus, hör auf zu zählen. Wohin würdest du kommen, wenn Gott zählen würde? Gott hat in Jesus dir vergeben. Lass das ein Merkmal, ein Kennzeichen deines Lebens sein, dass du nicht Buch führst über das, was andere Mist gebaut haben, sondern dass du vergibst. Und ich möchte noch einmal an die Theorie erinnern. Paulus sagt nicht, das können die Superfrommen, die kriegen das vielleicht so 250 Tage im Jahr hin. Nein. Paulus hat gesagt, geht als Nachfolger Jesu in die Umkleidekabine. Gott hat euch dort ein Trikot hingehängt. Und das zieht an. Und das bedeutet für mein Denken, dass ich in meinem Denken ausgerichtet bin, geprägt bin, für alle erkennbar, dass mein Denken an Gott ausgerichtet ist. Nicht an dem, was man heute tut. Ich merke in meinem Leben, das gelingt mir oft nicht, das zu machen. Und Paulus sagt, gewöhn dich nicht daran. Lass das nicht einfach stehen und sag, so sind wir halt. Und Paulus sagt, passt auf, dass die schöne Libelle, die in dir angelegt ist, entschuldigt, wenn ich euch mit einer Libelle vergleiche, aber schaut sie euch mal genau an, sie sind wirklich faszinierend. Dass ihr als Libelle, als faszinierende Libelle, als die euch Gott angelegt hat, dass ihr nicht beim Schlupf hängen bleibt. Fast alles richtig gemacht, könnt ihr am Ende entscheidend zu wenig sein. Ich wünsche euch nicht nur einen guten Schlupf, ich wünsche euch, dass ihr abheben könnt, dass ihr fliegen könnt. Dazu hat Gott die Libellen gemacht, dass wir leben in dem, was Gott für uns gemacht hat. Dazu hat er uns gemacht. Ich wünsche euch einen guten Schlupf. Amen.